Phon. O-Ton, der phoniatische Wissenspodcast zum Mitnehmen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zur dritten Folge unserer kleinen Reihe im Phon O-Ton zum Thema Laryngektomie. In den vergangenen Folgen konnten wir hören, was eine Laryngektomie, eine totale Kehlkopfentfernung ist. Und wir haben auch schon im letzten Interview von einem Patienten gehört, wie der Alltag ohne Kehlkopf aussieht. Ich freue mich, dass ich heute einen weiteren Patienten im Phon-O-Ton begrüßen darf, bei dem schon vor vielen Jahren die Entfernung seines Kehlkopfes erfolgen musste. Herzlichen Dank und schön, dass Sie da sind. Wir sind gespannt auf Ihre Geschichte.
Bitte, bitte, nichts zu danken. Ich danke für die Einladung und möchte jetzt hier einen kleinen Abriss geben, wie es mir von Anfang an ergangen ist.
Durch Ihre Kehlkopfentfernung hat sich Ihr Leben verändert. Was hatten Sie für Befürchtungen vor der Operation?
Vor der Operation wurde mir eigentlich noch gar nicht so sehr bewusst, was wirklich war, auf mich zukommt. Ich habe zwar Gespräche geführt, aber das ganze Ausmaß wurde mir eigentlich gar nicht so richtig bewusst.
Wenn Sie rückblickend schauen, hätten Sie denn die Möglichkeit gehabt, sich darauf vorzubereiten? Oder ist das rückblickend gar nicht vorstellbar, was passiert, wenn der Kehlkopf entfernt wird?
Ich glaube, es waren bei mir zwei Schockmomente. Der eine Schockmoment war eben, dass ich in der Nacht praktisch fast keine Luft mehr bekam. Mein Hals dicker war fast wie mein Kopf. Und
jetzt ist gerade die Epithese einmal herausgeflogen. Unser Patient spricht auch mit einem Stimmschandventil. Da war jetzt einmal kurz der Druck zu hoch. Das passiert manchmal. Jetzt wird sie wieder eingesetzt und wir können weitermachen.
Und zwar wurde ich dann damals in der Nacht bei meiner Frau ins Krankenhaus gefahren. Da wurde mir nicht dann selbstverständlich, was uns aber auch vor lauter Not eben auch nicht ganz klar war, gleich nach Würzburg in die HNO geleitet, in die Notaufnahme. Und hier hat man dann praktisch anhand eines Luftröhrenschnittes mein Leben wahrscheinlich dadurch gerettet. Es hatte sich nämlich ein riesiger Abszess gebildet, der sich über den Kehlkopfdeckel und den Kehlkopf gelegt hatte. Nachdem ich dann aus der Operation nach einigen Tagen erwacht wurde, war es mir im ersten Moment immer noch nicht ganz klar, was jetzt wirklich passiert wurde. Ich habe nur gemerkt, dass was in meinem Hals steckt, was dann in der als Kanüle praktisch sich dargestellt hat.
Haben Sie bemerkt, dass die Atmung besser ist?
Die Atmung als solches besser, weil ja ich diesen Luftröhrenschnitt hatte. Aber ich hatte natürlich auch vom Kopf her Angst, dass es trotz alledem zu wenig ist, um mich am Leben zu erhalten.
Haben da Sekrete auch eine Rolle gespielt, dass Sie gehört haben, da rasselt's und blubbert's die ersten Tage nach der OP? Spielt das mit einer Rolle?
Es hat sogar eine sehr große Rolle gespielt, weil es war für mich einmal von den Geräuschen her. Dann dieses Sekret, ich war in der Beziehung ja schon immer sehr empfindlich mit solchen Dingen. Und es war mir also dann mehr wie unangenehm, dann auch dieses damit zu leben. Und auch die nächsten paar Tage dann praktisch im Zimmer war das alles für mich irgendwo wie in einem anderen Leben oder einem anderen Film, mehr oder weniger.
Aber Sie mussten sich dann dran gewöhnen. Sie hatten keine andere Wahl. Wie lange hat das gedauert?
Ich durfte ja dann nach dem ersten Angriff noch mal einige Tage nach Hause gehen, um mich auch dann eben darauf vorzubereiten, was dann in dieser zweiten Operation passieren würde. Das heißt also, man hat mir praktisch mitgeteilt, man muss jetzt erst mal sehen, wie das dann ausgeht. Man hat dann Proben genommen und die haben sie eben dann als positiv bezeichnet.
Also es kam heraus, dass sie einen Kehlkopftumor hatten. Ja. Ja.
Dann wusste ich also auf alle Fälle mal das. Und man hat mir eben auch dann erklärt, dass dann eben mit dem Sprechen im Moment nach der Operation erst einmal wahrscheinlich etwas schwierig sein würde. Wie ich dann aufgewacht bin nach der zweiten Operation.
Also nach der totalen Entfernung des Kehlkopfes, ja?
Des Kehlkopfes war für mich natürlich dann das Schlimmste, wie mir dann dieses Sekret praktisch ohne zu stoppen aus dem Ding rausgelaufen ist. Und damit habe ich ja bald 8 Tage zu kämpfen gehabt. Mhm. Und das war für mich also ekelhaft und ganz, ganz schlimm.
Jetzt ist das heute besser.
Gut, ich habe natürlich dann auch, muss ich sagen, ich hatte eigentlich Glück, dass ich dann nach dem Aufenthalt hier zu einer Anschlussreha kam. Und in dieser Anschlussreha war eine ausgezeichnete Lokopädin, die einmal erkannt hat, dass bei mir eben auch Möglichkeiten der Rückzugsstimme bestehen, aber zum anderen auch die Sprachmöglichkeit mit entsprechender Ausrüstung zum damaligen Zeitpunkt über Kanüle mit entsprechenden Aufsätzen wie Freehand gab es dann schon erste Erfolge in diesen 3 Wochen.
Das heißt, für Sie hat die Reha, die wir für unsere Patienten ja immer mitplanen, auch einen ganz entscheidenden Baustein in der Therapie beziehungsweise dann auch in der Krankheitsbewältigung gehabt. Also ohne die Reha hätten Sie viele Dinge zu Hause, alleine, vielleicht mit ambulanter Therapie gar nicht so erreichen können.
Das mit Sicherheit. Und zumal mir wirklich auch diese Logopädin dann auch Hinweise und Tipps gegeben hat, was ich dann auch der Reha eben dann auf den Weg bringen sollte. Zum Beispiel eben so schnell wie möglich eine Logopädin zu finden, die mir dann auch in diesen beiden Sprachmöglichkeiten dann weiterhelfen kann. Und dann wurde ich ja dann Anfang des Jahres 2017 auf die Möglichkeit einer sogenannten Epithese hingewiesen, die mir dann auch angepasst wurde. Leider gab es da schon wieder einen Kampf mit der Krankenkasse, aber es ist wahrscheinlich normal. Und mit dieser Epithese konnte ich wirklich warten. Ich konnte endlich wieder frei sprechen, meine Hände konnten wieder arbeiten.
Also diese Epithese war notwendig, damit Sie Ihr Stimmschandventil benutzen. Eine Standardkanüle hat nicht geholfen, um Ihr Stoma zusammen mit einem speziellen Ventil auf dieser Kanüle, um das Stoma ausreichend abzudichten. Und da gibt es im Prinzip maßgeschneiderte Lösungen, sogenannte Epithesen, die dann auch die Verwendung eines fingerfreien Sprechventils ermöglichen. Und damit haben wir dann, ich sag mal, so ein bisschen den Durchbruch geschafft, um Sie da auf den Weg zu bekommen. Ja.
Das ging ja eigentlich dann immer besser, wie gesagt. Aber jetzt so wie heute Morgen zum Beispiel, habe ich die Epithese rein um 5:30, ja, 5:30 sowas. Gute Temperaturen spielen jetzt auch natürlich auch eine große Rolle mit rein. Also für Kehlkopfoperierte ist eigentlich im Winter der heiße Sommer nichts und der kalte Winter nichts. Also wir müssen uns dann irgendwo mal ein Land aussuchen, wo das stabil ist.
Vielleicht finden wir das noch. Neben all den Vor- und Rückschritten gibt es etwas, worauf Sie besonders stolz sind, was Sie erreicht haben?
Besonders stolz bin ich eigentlich in dem Zusammenhang, dass ich wieder so gut wie alles am Leben teilnehmen kann. Wobei ich dann auch wieder dazu ganz offen sagen muss, ich hatte unwahrscheinliches Glück. Ich wurde aufgrund der Operation weder bestrahlt, noch musste ich in eine Chemo gehen. Das heißt, ich konnte auch wieder ganz normal essen und trinken und hatte damit eben auch überhaupt keine Verdauungs- oder sonstigen Probleme. Ich konnte vor allen Dingen wieder am Leben teilnehmen. Es gab aber auch diese Zeit, wo ich mich zu Hause mehr oder weniger, sagen wir mal, versteckte. Und da muss ich eins sagen, wenn ich das heute noch mal zu tun hätte, würde ich mich um eine psychologische Bekleidung umtun.
Ist das eine Empfehlung, die Sie geben können für Patienten, die vielleicht noch am Anfang dieses Weges stehen?
Auf alle Fälle.
Halten Sie das für eine Schwäche, für ein Eingeständnis von Schwäche, wenn man sagt, ich hole mir eine Psychologin? Oder würden Sie sagen, das ist eigentlich eine starke Entscheidung, sich hier auch Unterstützung zu besorgen?
Wenn jemand diesen Weg geht und sich für so eine Entscheidung, wie gesagt, dafür entscheiden tut, dass er eine psychologische Unterstützung mitnimmt, da muss ich sagen, er hat schon mal die Hälfte von dem Weg eigentlich gewonnen.
Letztendlich ist es genau das, was wir unseren Patienten empfehlen. Und natürlich Stimme, egal welche Art, ob die Stimme jetzt aus dem Kehlkopf kommt oder im Rahmen einer sogenannten Ersatzstimme, Stimme und Stimmung hängen zusammen. Und da ist es ein Zeichen von Stärke, sich Hilfe zu holen. Gibt es etwas im Rahmen der Möglichkeiten natürlich? Es gab keinen anderen Weg, man musste das therapieren. Gibt es etwas, was Sie sich heute anders wünschen würden?
Was ich mir anders wünschen würde, wäre zum Beispiel der Punkt 1, entweder im Anschluss an den Krankenhausaufenthalt oder unmittelbar über die Reha. Wenn ich sehe, wie wir uns dann nach dem Entlassen von dem Krankenhaus um andere Logopädinnen bemüht haben, bis wir dann welche gefunden haben, die sich eben mit Kehlkopflosen Operierten auskennen. Das war also ein sehr großer Aufwand. Die erste Logopädin hat gleich gesagt, na gut, jetzt sind Sie schon mal hier, jetzt machen wir das Rezept, aber das bringt Ihnen auch viel weiter. Schauen Sie bitte, dass Sie jemanden bekommen, der sich damit auskennt. Und ich habe bei meiner zweiten Logopädin, habe ich halt den Vorteil gehabt, war die eben so und so viele Jahre in einem Krankenhaus und die hat sich also da ausgekannt, die ganzen Wege. Und bei ihr habe ich wirklich war immer intensiver, jede Woche eine Stunde, was dann irgendwann relativ schnell ging, dass ich auch wieder zur Sprache gekommen bin.
Da haben Sie also viel Therapieerfahrung sammeln dürfen. Haben Sie einen Rat? Worauf kommt es bei der logopädischen Therapie aus Patientensicht an? Was ist besonders wichtig? Denn die Logopädin legt ja keine Hand auf und zaubert, sondern die zeigt ihnen, wie es geht.
Gut, wenn natürlich jetzt eine Logopädin das ist, die das ja auch beherrscht. Das heißt, dann kann man auch die Logopädin beobachten. Über die Strukturen am Hals und so weiter, über das Schnaufen, diese Dinge. Und sie weiß natürlich auch mitzureden. Wenn irgendwas zum Beispiel am Anfang mit der Kanüle nicht in Ordnung war, zu kurz, zu lang, zu dünn, zu dick, oder eben dann auch die Aufsätze. Und wenn man da die richtige Logopädin findet, dann hat man also mindestens den Dreiviertelsweg schon mal gut bestanden.
Letztendlich ein Aufruf, dass sich mehr Leute damit beschäftigen, deswegen treffen wir uns heute hier. Aber natürlich auch ein Aufruf an diejenigen, die es können, das kund zu tun. Denn klar, Kehlkopflose sind nicht im ganz häufigen Patientenklientel einer logopädischen Praxis zu finden. Natürlich, an einem Zentrum wie dem unseren haben wir mehr Patienten hiervon. Es soll aber nicht heißen, dass man es nicht lernen und versuchen kann, hier unseren Patienten zu helfen, auf jeden Fall. Neben der Stimme haben wir schon kurz über das Schlucken, übers Essen und Trinken gesprochen. Sie haben gesagt, dass Sie da eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Es gibt natürlich Patienten, die hier wesentlich mehr Schwierigkeiten haben. Aber so als Nebeneffekt bei Ihnen ist etwas aufgetreten, eine im weiteren Sinne Komplikation, die nach einer Kehlkopfentfernung entstehen kann, nämlich, dass Sie ungewollt Luft schlucken. Das ist also beim Sprechen, beim Atmen, beim Essen und Trinken mehr Luft als normal in den Magen geht, die dann natürlich auch irgendwo wieder hin muss. Wir haben viel versucht, das ein bisschen in den Griff zu bekommen. Das ist schwierig. Inzwischen haben Sie sich daran gewöhnt oder Sie haben gelernt, es zu ertragen. Haben Sie Strategien entwickelt, wie Sie damit besser zurechtkommen?
Ich habe dann probiert, oder vielmehr, ich habe es versucht, dass ich dann eben desto später, dass ich ins Bett ging, das war ja dann oftmals so die Zeit, dass es erst nach 5-6 Stunden losgegangen ist. Und da bin ich halt schon in dem Moment dann wieder um 5 Uhr oder um 4 Uhr eben aufgestanden. Und jetzt, nach der langen Zeit, muss ich sagen, toi, 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 hat sich eigentlich das Ganze relativ egalisiert. Das war also, das kommt ab und zu nochmal vor, aber das sind einmal ein paar Minuten, also ist praktisch jetzt keine psychische Belastung mehr, wie es also vorher der Fall war, weil jetzt war ja auch nicht an guten Schlaf zu denken.
Ja, Sie sind teilweise nachts aufgewacht und dann stundenlang umhergelaufen, um diese Luft im Bauch wieder loszuwerden. Ja, und das ist natürlich auch belastend, das nachts zu tun. Es ist unangenehm, diese Luft, und eigentlich ist die Nacht zum Schlafen da.
Ja, das war halt das Problem auch bei mir. Das heißt, wenn ich dann früh schon um 4 Uhr teilweise aufgestanden bin, um dem aus dem Weg zu gehen, da musste ich mich natürlich dann so um 9 Uhr oder 10 Uhr wieder hinlegen und dann für eine Stunde dann mal die Augen zumachen. Aber das ist kein Tagesablauf, da kein Rhythmus, wie gesagt, wo man dann gut erholt ist von der Nacht. Auch diese eine Stunde Schlaf nützt einem gar nichts.
Aber das hat sich jetzt gebessert. Sie können nachts jetzt besser schlafen.
Ich schlafe jetzt sogar ziemlich durch, wie gesagt. Und ich genieße das auch mittlerweile, weil man ist früher ein ganz anderer Mensch, wenn man dann aufsteht.
Ja. Was würden Sie rückblickend auf all diese Zeit mit den Höhen und Tiefen, was würden Sie anders machen?
Rückblickend würde ich eigentlich nichts anderes angehen, außer dass ich mir sofort nach der Operation eventuell psychologische Hilfe holen würde. Weil ich glaube, dass diese Faktor, den kann man nicht ausschalten, weil man kann das selber fast nicht bewältigen. Selbst wenn Familienumfeld noch intakt sind, an der Mensch, der jetzt von heute auf morgen praktisch sein Leben total umstellen muss, der dann von heute auf morgen aus dem Arbeitsleben gerissen wird. Man kann es packen, aber es ist nicht einfach.
Ja. Vielen Dank.
Bitte sehr.
Das war Phon O-Ton, ein Podcast des IZSS der Universitäts-Hanau-Klinik Würzburg. Idee und Produktion Fabian Kraus. Würzburg 2021.